Im Themendialog Stimmen aus der Praxis, der Podcast für medizinische Technologinnen und Technologen.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Podcasts MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und in dieser Episode tauchen wir ein in die Welt der medizinischen Technologin Waltraud Seitz, die ihre Expertise nicht nur in Deutschland, sondern auch in verschiedenen Ländern rund um den Globus eingesetzt hat. Wir begleiten sie auf einer Reise durch ihre spannenden Einsätze mit Ärzte ohne Grenzen und anderen Organisationen. Im Interview erfahren Sie, wie es ist, in Ländern mit begrenzter medizinischer Versorgung zu arbeiten, welche Herausforderungen und unvergesslichen Erlebnisse Waltraud Seitz dabei hatte und wie diese Erfahrungen ihren Blick auf den Beruf und das Leben verändert haben.
MT im Dialog, das Interview.
Ja, Frau Seitz, Sie sind MT im Labor und Sie haben bislang nicht nur in Deutschland, sondern auch schon im Ausland gearbeitet. Wo waren Sie denn da schon und in was für Einrichtungen haben Sie gearbeitet?
Also ich habe bis jetzt mit Ärzte ohne Grenzen ein paar Einsätze gemacht und da habe ich auch meinen ersten Kontakt zum Arbeiten im Ausland gehabt. Und zwar war das in 4 verschiedenen afrikanischen Ländern, hauptsächlich Zentral- und Ostafrika und einmal in Zentralasien in Kirgisistan. Da war ich dann jeweils, also zwischen 3 und 10 Monaten, ein bisschen unterschiedlich von der Zeitdauer. Und seither, also jetzt arbeite ich ja schon seit 15 Jahren in Deutschland bei einer kleinen NGO, einer kirchlich organisierten Organisation, die auch Projekte betreut in Ländern des Südens. Da geht es aber jetzt eher um kürzere Aufenthalte und um Kurzbesuche, um Evaluierungen von Laboren oder die Einführung von einem neuen Gerät oder so ähnliche Dinge.
Was ist das für eine Organisation?
Die heißt MedMissio mit Sitz in Würzburg in Deutschland. Und wir kümmern uns eben hauptsächlich um kirchliche Partner, Krankenhäuser. Mittlerweile arbeiten wir auch viel mit weltlichen Organisationen zusammen. Wir haben Projekte mit der GIZ oder mit anderen Einrichtungen, aber eben auch viel mit kirchlichen, also Caritas, Miserior oder anderen kirchlichen Geldgebern.
Ja, danke, dass Sie es nochmal erklärt haben. Ärzte ohne Grenzen sollte den meisten Begriff sein, das vielleicht nicht. Sind die ungefähr von den Einsätzen, die da organisiert werden, vergleichbar oder ist das mit Missio doch anders als mit Ärzte ohne Grenzen?
Also für mich ist der Hauptunterschied eigentlich die Länge der Aufenthalte vor Ort. Mit Ärzte ohne Grenzen, die haben so eine Policy, dass speziell die jüngeren Kollegen oder die Leute, die zum ersten Mal im Ausland oder in dem Kontext arbeiten, dass die eher längere Aufenthalte haben. Und je erfahrener man ist, je länger man unterwegs ist mit den Organisationen, könnte man die Aufenthalte dann auch etwas kürzer haben. Und mit dem MedMissio, da ist es eben so, dass wir Projekte eher viele Jahre hindurch begleiten und auch immer wieder von Deutschland aus Hilfestellung geben oder eben mit den Leuten vor Ort kommunizieren. Und da sind dann die einzelnen Aufenthalte in den Ländern des Südens eher kürzer.
Warum haben Sie denn entschieden, in diese Länder zu gehen und dort zu arbeiten? Was war Ihre Motivation dazu?
Naja, als MTA in Deutschland oder Österreich, egal, irgendwo in Europa, ist man sehr gewohnt, ganz viele Proben im Labor zu bekommen von vielen verschiedenen Patienten. Aber die Patienten selber sieht man nicht. Im Gegenteil, manchmal erfährt man auch überhaupt nichts Genaueres über den Patienten. Jetzt zum Beispiel, man bekommt das Blut mit Verdacht auf Malaria und weiß nicht mal, wo der Patient jetzt hingereist ist, also aus welchem Land er zurückkommt. Und irgendwann gab es bei mir dann einfach den Wunsch, etwas näher am Patienten zu sein. Und dann war es einfach eher Zufall bei mir, dass ich eine Werbung von Ärzte ohne Grenzen gesehen habe in der Wiener U-Bahn und eben mitbekommen habe, dass die ja nicht nur Ärzte oder Pflegepersonal brauchen, sondern eben auch Leute für die Administration, Leute für die Logistik und ebenso als paramedizinischen Bereich auch Leute fürs Labor. Und da habe ich mich dann beworben und bin diesen ganzen Aufnahmeprozess durchgelaufen und durfte dann auch relativ schnell auf Einsatz gehen.
Dann sprechen wir mal über die Einsätze. Was tun Sie denn da genau? Wie muss man sich das vorstellen?
Also bei Ärzte ohne Grenzen oder auch beim Deutschen Roten Kreuz könnte man sich das ähnlich vorstellen. Da geht es darum, die fehlende Versorgung im Land aufrechtzuerhalten. Das heißt, es gibt eine Bevölkerungsgruppe oder einen bestimmten Teil des Landes, die vom nationalen Gesundheitssystem relativ schlecht versorgt sind, sei das jetzt aus finanziellen Gründen oder weil dort relativ wenige Menschen wohnen, es sich irgendwie nicht lohnt, ein Krankenhaus in der Nähe aufzumachen. Und solche Lücken deckt dann zum Beispiel eben Ärzte ohne Grenzen ab. Und dadurch hat man die Gegebenheiten vor Ort, dass man mehr oder weniger die einzige Gesundheitseinrichtung im größeren Umkreis ist und von A bis Z halt alles aufrechterhält. Eben immer mit einem Team. Also es gibt dann sowohl medizinische Kollegen, die sich um das Laufen von dem Krankenhaus oder eben ums Labor in meinem Fall kümmern. Es gibt aber eben auch Leute, die sich darum kümmern, dass nationale Kollegen angestellt werden, dass die bezahlt werden. Es gibt Logistiker, die sich um den internationalen Einkauf kümmern, damit Medikamente und alles, was man braucht, vor Ort ist, dass man ein funktionierendes Kommunikationssystem hat, also dass Telefone vor Ort sind, die auch funktionieren, dass es eine gewisse logistische Betreuung gibt, dass es einen Fuhrpark gibt. Und irgendwie ein System, dass die Menschen, die dort arbeiten, halt auch für ihr tägliches Leben versorgt sind. Also zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen hat dann immer so ein System, dass es aus der Hauptstadt Versorgungen gibt, sowohl mit Medikamenten und Dingen, die man fürs Projekt braucht, als auch Lebensmittel, die die Kollegen vor Ort eben brauchen.
Was würden Sie sagen, ist der größte Unterschied zu der Arbeit hier in Europa?
Naja, von der Laborseite ist definitiv der größte Unterschied, dass man mit viel weniger Automation arbeitet. Also zumindest in den Einsätzen, wo ich war, das waren dann eher wirklich einfache Einsätze, wo es teilweise nicht mal konstante Stromversorgung gegeben hat. Da muss man halt alles im Labor manuell machen. Das heißt, man sitzt da und pipettiert seine Proben oder macht eben nur einfache Sachen wie Schnellteste, Färbungen, die Dinge, die man früher vor, naja, mittlerweile wahrscheinlich an die 50 Jahre hier so gelernt hat und wie das hier halt früher auch abgelaufen ist. Man hat einen deutlich geringeren Probendurchsatz, weil es natürlich länger dauert, alles mit dem Mikroskop zu machen oder alles manuell zu zählen. Aber es ist halt auch eine schöne Arbeit und der Patient kommt direkt ins Labor, wird von den Mitarbeitern in den Finger gestochen oder es wird intravenös Blut abgenommen und dann guckt man sich das halt an und schaut, welche Krankheiten könnte man denn ausschließen oder wofür kann man doch tatsächlich eine Diagnose stellen?
Das heißt, das, was Sie am Anfang gesagt haben, Sie wollten näheren Kontakt zu den Patientinnen und Patienten haben, das ist auch tatsächlich so.
Das ist tatsächlich so, genau. Also die meisten Patienten kommen wirklich persönlich ins Labor, geben dort ihre Proben ab, warten dann auf das Ergebnis. Das bekommen sie dann schriftlich in die Hand gedrückt und damit gehen sie wieder zurück zum Arzt und werden dann meistens weitergeschickt in die Pharmazie und holen sich dort dann die entsprechenden Medikamente ab. Genau.
Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn Sie sagen, es gibt noch nicht mal ständig konstant Strom? Das ist ja auch bei den ganzen Apparaten, die im Labor stehen und so, die sind ja darauf gar nicht ausgerichtet, oder? Wie arbeiten Sie da?
Das ist richtig. Deshalb gibt es eben in diesen Ländern oder in diesen Projekten, wo es keine konstante Stromverbindung gibt, auch tatsächlich nur ein begrenztes Portfolio an Tests, die man überhaupt anbieten kann. Also im medizinischen Labor gibt es ja viele Dinge, die man auch ohne Strom machen kann. Also alles, was Parasitologie betrifft, dann setzt man sich eben ans Mikroskop und muss sein Blut mit den Augen, mit den Händen durchmustern. Man kann die Zellen zählen manuell, dann hat man so eine kleine Zählticker-Uhr. Die kennen viele vielleicht von der Bahn oder vom Flugzeug, ne? Da wird ja immer durchgegangen und dann wird gezählt, ob wirklich alle Plätze besetzt sind. Und mit solchen Geräten sitzen wir dann vor dem Mikroskop und klicken für jede Zelle, die wir sehen, einmal und können so eben eine Zellzahl pro Mikroliter Blut bestimmen und geben diese Information dann an den Arzt weiter. Und dann bekommt man schon so einen Hinweis, wenn bestimmte Zellen mehr vorhanden sind, ist es eher eine virale Infektion. Bei anderen Dingen ist eher eine parasitäre oder bakteriologische Infektion wahrscheinlicher. Und so tastet man sich dann eben an das Ergebnis heran. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist komplett anders als das Bild, das wir vor Augen haben, wenn wir an ein klinisches Labor denken.
Lernt man denn überhaupt heutzutage in der Ausbildung noch so zu arbeiten oder müssen Sie einfach öfter mal mit gesundem Menschenverstand sich dadurch improvisieren?
Ich würde mal sagen, beides. Man lernt es schon noch oder man kriegt es am Anfang einmal gezeigt. Meistens ist es ja so, dass man dann in der Routine damit überhaupt nicht mehr in Kontakt kommt. Aber man versteht das Prinzip, das dahinter steht. Man kriegt es einmal gelernt und man muss sich ja auch an Mikroskopie und sowas gewöhnen. Und es passiert dann ganz oft damit, ne, in der Hämatologie, dass man sich wirklich vor das Mikroskop setzt und mal die Zellen bestimmen muss. Also das sind schon die Grundzüge auch der MTA-Ausbildung und wie man es lernt. Dass man dann vor Ort auch wirklich halbwegs schnell ist, erfordert einfach ein bisschen Übung. Aber die Grundzüge davon weiß man und alles, was man vergessen hat, kann man sich auch relativ gut wieder aneignen. Ich habe ja vor meinen ersten Einsätzen auch nicht in einer Routinediagnostik gearbeitet, sondern in einer Forschung und Entwicklung. Und auch da war es so, dass ich ja eigentlich mit diesen ganzen medizinischen und klinischen Tests gar nicht in Berührung kam. Und dann muss man sich eben vor Ort die Sachen wieder anschauen und wieder aneignen. Es gibt gute Literatur, wo man alles nachlesen kann. Und dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Aber gesunder Menschenverstand ist immer gefragt, weil es ganz, ganz viele Probleme und Dinge gibt, die man vor Ort dann lösen muss, wo man ohne Menschenverstand gar nicht weiterkommen würde. Also man muss immer kreativ sein, muss schauen, woher kommen die Probleme und dann irgendwie versuchen, die auszumerzen.
Haben Sie ein Beispiel für so eine kreative Lösung, die Sie auch unterwegs im Ausland mal anwenden mussten?
Naja, da gibt es vielfältige Beispiele. Ja, wir sind es hierzulande gewohnt, dass wir Grundausstattung fürs Labor, dass man das in einem Laborshop kauft und diese Dinge dann verwendet. Das kann man aber teilweise auch vom Tischler vor Ort herstellen lassen. Also wenn es jetzt geht, irgendeine Apparatur, wo die Objektträger drauf gelegt werden, damit das Blut mal trocknen kann oder damit die Färbung trocknen kann, da kann man auch irgendwas Handgetischlertes, was vor Ort kreativ zusammengestelltes verwenden. Oder man nimmt einfach zwei Pipetten und legt die in eine Petrischale und legt darauf dann seine Objektträger. Also da gibt es ganz viele wirklich kreative Lösungen. Aber man darf halt dann nicht irgendwie ratlos vor dem Problem stehen, sondern muss halt wirklich vor Ort die Dinge angehen und eine kreative Lösung finden.
Wie ist das für Sie persönlich, da im Ausland zu arbeiten? Ist das auch mit Belastungen verbunden, also körperliche und mentale Belastungen?
Na klar, also da gibt es auf jeden Fall große Belastungen. Also ein Beispiel wäre mein allererstes Projekt mit Ärzte ohne Grenzen. Ärzte ohne Grenzen hat an sich die Policy, dass der erste Einsatz 12 Monate sein soll. Mein erster Einsatz war dann aber nur 6 Monate und zwar aus dem Grund, weil es eine sehr, sehr heiße Gegend war. Das war im Nordosten von Äthiopien, wo es täglich an die 50 Grad hatte. Also wir haben immer gemessen, so 48, 49 Grad haben wir fast immer gehabt. Eine sehr, sehr trockene Hitze. Das heißt, nach einer gewissen Zeit der Adaption war das für uns selber jetzt auch gar nicht so schlimm. Aber es war auf jeden Fall von der körperlichen Anstrengung und Belastung so, dass Ärzte ohne Grenzen gemeint hat, nicht länger als 6 Monate in diesem Projekt. Und auch dazwischen ist immer Sorge getragen worden, dass man alle 6 Wochen wenigstens mal ein Wochenende aus dem Projekt rauskommt, alle 3 Monate dann für eine Woche. Und damit waren einfach die Gegebenheiten vor Ort so, dass man die Zeit, die man da war, auch wirklich arbeiten konnte. Auch die Arbeitszeiten haben wir dann angepasst an diese Hitze und an die Gegebenheiten vor Ort. Das heißt, wir haben von 6 bis 12 am Vormittag gearbeitet, hatten dann 4 Stunden Mittagspause. Also in der Zeit, wo es am heißesten war, haben wir auch tatsächlich nicht gearbeitet. Und dann gegen Abend, so von 4 bis 6, haben wir dann nochmal das Labor aufgemacht und da dann die restlichen Arbeiten noch erledigt. Man ist auf jeden Fall belastet. Meistens sind diese Projekte ja auch in tropischen Ländern. Also Hitze ist etwas komplett Normales. Sie hatten aber auch nach mentalen Belastungen gefragt und mentale Belastungen gibt es natürlich auch. Also ich kann mich erinnern, am Anfang musste ich mich schon erst mal dran gewöhnen, dass in tropischen Ländern mit vielen Infektionskrankheiten, mit einer hohen Kindersterblichkeit, es tatsächlich auch dazugehört, dass Menschen halt auch sterben. Also viele kommen sehr spät in die Gesundheitseinrichtungen, Kinder kommen schwerst krank und es gehört einfach leider Gottes zum Leben dazu, dass Menschen halt auch sterben und in den Ländern besonders. Das ist am Anfang nicht leicht, weil man natürlich jedes Kind, das da kommt, fürchterlich bedauert oder auch die Eltern davon. Aber man muss sich wirklich von dem Gedanken verabschieden, dass man alle Menschen retten kann. Das war dann am Anfang schon sehr hart und auch da sind wir vom Labor ja noch ein Stückchen weiter weg für die Leute, die wirklich in der Klinik gearbeitet haben und die Patienten dann tagtäglich betreuen und dann doch verlieren, ist das schon eine große Belastung. Damit muss man erstmal umgehen lernen.
Gibt es irgendwas als Situation, was Sie als besonders positiv in Erinnerung haben? Also irgendwas, wo Sie sagen, da habe ich was Schönes erlebt, das wird mich mein Leben lang begleiten?
Ja, gibt's und es gibt ganz viele von diesen Situationen, die kann ich wahrscheinlich gar nicht alle erzählen. Aber ein Ding, das mir wirklich sehr in Erinnerung geblieben ist, ist auch aus diesem ersten Projekt, das war ein Tuberkuloseprojekt, wo ja viele Kinder sehr, oder nicht nur Kinder, aber auch Erwachsene, aber das Kind ist mir eben in Erinnerung geblieben, das sehr ausgezehrt und wirklich nahe des Todes in das Projekt gekommen ist. Das sind dann teilweise Patienten, die feste Nahrung überhaupt nicht mehr zu sich nehmen können und auch gar nicht behalten würden. Dieses Kind hat dann durch die Nase so eine Magensonde gesetzt bekommen und wurde so eben mit besonders angereicherter Milch mit Kalorien versorgt. Und der Vater von diesem Kind, das war schon ein ungefähr 10-jähriger Junge, der fand es am Anfang ganz komisch, dass dieses Kind da mit einem Schlauch durch die Nase mit Essen versorgt wird. Das fand er sehr skurril und hat immer diesen Schlauch wieder rausgezogen. Dann haben wir echt tagelang ihn versucht zu überzeugen, dass das unbedingt notwendig ist und dass das das Einzige ist, was seinem Kind das Leben retten kann. Und irgendwann hat er das dann auch akzeptiert. Der Junge hat dann nach einer Woche mit seiner Tuberkulosebehandlung begonnen und hat innerhalb von einem Monat von sterbenskrank abgemagert bis zum Skelett. Und er hat dann wirklich begonnen, Gewicht zuzunehmen. Die Tuberkulosebehandlung hat angeschlagen und innerhalb von einem Monat ist er wieder auf die Beine gekommen. Und der Vater und der Sohn selber sind dann auch noch ein paar Monate lang bei uns im Projekt geblieben und haben die nachkommenden Kinder und versorgenden Eltern davon überzeugt, dass das gut ist, was die weißen Ärzte da machen und hat uns dann sehr viel geholfen in der Überzeugungsarbeit. Das ist so ein Beispiel, das einem wirklich in Erinnerung bleibt. Aber auch ganz, ganz viele andere Dinge wie die Begegnungen vor Ort, die man hat mit Kindern, mit den Eltern, mit den vielen Kollegen vor Ort. Das sind einfach Dinge, die vergisst man sein Leben lang nicht. Und so manche Persönlichkeiten bleiben einem da schon sehr in Erinnerung.
Das klingt sehr, sehr spannend. Lassen Sie uns mal auf die negative Seite gucken. Gibt es Situationen, wo Sie auch mal das Gefühl hatten, es ist gefährlich vielleicht auch für Sie oder irgendwas, was besonders herausfordernd war?
Also bei den Einsätzen mit Ärzte ohne Grenzen ist es immer so, dass es ein Team gibt, das sich auch um die Sicherheit kümmert. Also man arbeitet im Team, man lebt im Team und es gibt immer erfahrene Kollegen mit dabei, die dann besonders eben für Security zuständig sind. Persönlich bedroht oder unwohl habe ich mich in keiner Situation gefühlt. Ich habe immer gewusst, dass das Risiko in den Einsätzen, jetzt an einem Anschlag oder an irgendeiner Gewaltattacke zu sterben, eher gering ist. Das, was am gefährlichsten ist, ist eigentlich immer der Autoverkehr. Also wenn man jetzt für den Urlaub unterwegs ist oder auch für die Arbeit, das, was am gefährlichsten ist, ist Verkehr. Trotzdem ist natürlich das Risiko jetzt in so Ländern, gerade wenn man in Kriegsgebieten eingesetzt ist, ist natürlich ein höheres, als wenn wir hier in Deutschland blieben. Wie gesagt, persönlich unwohl oder unsicher habe ich mich nie gefühlt. Trotzdem habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt wieder aufhöre mit diesen Langzeiteinsätzen. Mein letzter Einsatz war in Somalia. Somalia ist ja auch im afrikanischen Kontext ein etwas spezielles Land, was die Sicherheitslage betrifft. Und Ärzte ohne Grenzen hat schon immer die Policy dort, dass man leider Gottes mit bewaffneten Guides unterwegs sein muss. Das ist meines Wissens immer noch so. Und ich habe meinen Einsatz in Somalia dann abgebrochen, weil es mir aus persönlichen Gründen, ich einfach gefunden habe, ich muss jetzt damit aufhören, ich kann jetzt nicht mehr. Und kurz danach gab es tatsächlich einen Anschlag auf ein MSF-Auto, einen gezielten Bombenanschlag, wo 3 Kollegen gestorben sind. Also das hat mir schon ein bisschen gezeigt, dass man vor Ort nicht so sicher ist, wie sich es vielleicht anfühlt. Aber wie gesagt, das Risiko ist natürlich größer, als wenn man hierzulande bleibt.
Wie erleben Sie das denn, wenn Sie als Europäerin in diese Länder kommen, um da zu helfen? Wie reagieren die Einheimischen da auf Sie?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil es auch ganz, ganz unterschiedlich ist. Je nach Alter, wann man hinkommt. Also ich war selber 32, als ich zum ersten Mal im Ausland war. Und da ging es mir das ein oder andere Mal schon so, dass ich das Gefühl hatte, naja, so als junge Frau in einem muslimischen Kontext zum Beispiel ist es eher schwierig. Da muss man einfach kulturell sensibel sein, wie man einen Kollegen darauf hinweist, dass vielleicht irgendwo ein Fehler sich eingeschlichen hat und der jetzt irgendwie ausgebessert werden soll. Also erstens mal der Hintergrund von der Religion her. Manchmal passiert es einem dann schon so, dass die männlichen Kollegen in den muslimischen Ländern ernst genommen und wahrgenommen werden. Denen wird auch die Hand gereicht bei der Begrüßung, wenn man irgendwie einen offizielleren Anlass hat. Und die Frauen sind so das Beiwerk und da wird man dann nicht ganz so ernst genommen. Aber auch das ist sehr unterschiedlich und in ganz vielen Ländern dauert es einfach am Anfang ein bisschen, dass man Vertrauen aufbaut, dass man vor Ort bekannt ist. Zum Beispiel in den Ländern, wo ich war, in Kirgisistan, also in diesen ex-sowjetischen Ländern, war das ein sehr starker Punkt, dass man fast ein Jahr gebraucht hat, um vor Ort bekannt zu sein, damit man wirklich das Vertrauen der Leute gewinnt und erst dann kann man wirklich Dinge erreichen. Das ist natürlich bei so Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen ein bisschen ein Problem, weil man spätestens nach einem Jahr ja wieder abgelöst wird und dann das eine Gesicht wieder durch ein anderes ersetzt wird. Und es liegt einfach in der Natur unseres Menschseins, dass wir auch ganz gerne Dinge wieder ändern, die vielleicht der Vorgänger eingeführt hat, wir aber nicht für so gut befinden und dann ändert man das alles wieder. Da muss man sehr sensibel damit umgehen. Aber ich glaube, je genauer man die Bevölkerung kennt, in der man arbeitet und je klarer man einteilen kann, woher irgendwelche Vorbehalte sind, desto besser kann man selber damit umgehen und kommt dann auch vor Ort besser an. Es ist unterschiedlich, aber ich hatte nie das Gefühl, dass wir vor Ort nicht willkommen sind oder nicht ernst genommen werden. Also man findet dann immer Mittel und Wege, wo man doch das durchsetzen kann, was man gerne erreichen möchte.
Wie leben Sie denn da? Also wie muss man sich Ihre Unterkunft, Ihre Unterbringung vorstellen?
Also bei den Einsätzen mit Ärzte ohne Grenzen ist es teilweise schon sehr, sehr einfach. Man hat dann Hütten vor Ort, die von Hand gebaut sind, die recht einfach sind. Aber ich hatte immer mein eigenes Zimmer, eine Dusche, wo ich mich jeden Tag duschen konnte. Es gab eine gewisse Form von Toilette. Oft waren das nur Latrinen. Und daran muss man sich wohl am Anfang ein bisschen gewöhnen, aber vom hygienischen Standpunkt aus überhaupt kein Problem. Man muss teilweise ein bisschen auf Tiere aufpassen, also Schlangen oder Skorpione zum Beispiel, die dann durchaus, auch wenn man in Häusern untergebracht ist, auch in die Zimmer mal reinkommen. Da empfiehlt sich dann schon, eine Taschenlampe unter dem Kopfpolster zu haben und bevor man in die Sandalen schlüpft, auch mal kurz reinzuleuchten, ob da nicht der Skorpion drin sitzt und auf einen wartet. Aber es wird immer Sorge getragen, dass man vernünftig leben kann. Es gibt eine Versorgung mit Lebensmitteln. Es gibt ausreichend Getränke und sauberes Wasser zu trinken, was ja auch immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Wie gesagt, es ist oft einfach, aber einfach ist ja nicht schlecht.
Wie sieht es denn bei diesen Einsätzen mit der Vergütung aus? Verdienen Sie damit auch was?
Ärzte ohne Grenzen und auch das Deutsche Rote Kreuz, die bezahlen den Leuten, die sie vor Ort schicken, eine Aufwandsentschädigung. Die ist dann meistens in so einer Höhe, dass man jetzt seine Miete, die man in Deutschland bezahlen muss, oder Versicherungen, die einfach laufen, dass man die ganz gut weiter bedienen kann. Man verdient nicht großartig was in der Zeit, wo man vor Ort ist, aber man hat auch keine zusätzlichen Kosten, die einem entstehen. Voruntersuchungen, vor der Reise, Impfungen und alles Weitere, da kümmern sich die Organisation drum, also das finanziert die Organisation. Und vor Ort bekommt man auch noch ein gewisses Per Diem, angepasst an das Preisniveau im Land, wo man dann wirklich die täglichen Ausgaben davon abdecken kann. Und ganz ehrlich gesagt, meistens gibt es gar keine große Möglichkeit, vor Ort Geld auszugeben. Das heißt, die kleine Aufwandsentschädigung, die man bekommt, die bleibt einem dann auch meistens.
Wie wird man denn auf solche Einsätze vorbereitet? Gibt es da irgendwelche Kurse, Lehrgänge im Vorfeld oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Auch das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Organisation, mit welcher man unterwegs ist. Bei Ärzte ohne Grenzen oder auch beim Roten Kreuz ist es so, dass man auf jeden Fall einen, ich glaube, es hat sich vielleicht auch in den letzten Jahren etwas geändert, eine Woche mindestens oder auch 10 Tage Vorbereitungskurs hat, bevor man zum ersten Mal auf Einsatz geht. Das ist jetzt nicht unbedingt ein fachlicher Kurs, wo man jetzt medizinisch Dinge beigebracht bekommt, sondern eher das Leben in dem neuen Kontext, die kulturelle Sensibilität, dass man eben sich auch ein bisschen darauf einlassen muss, je nachdem, in welchem Land man auf Einsatz kommt. Ganz viel Austausch und Erfahrungsberichte von Leuten, die auf Einsatz waren und die zurückgekommen sind. aber da gibt es auf jeden Fall eine gewisse Vorbereitungszeit. Mit dazu empfohlen sind auch immer medizinische Kurse, also jetzt für die Ärzte, die in Einsatz gehen. Die machen meistens so eine truppenmedizinische Ausbildung vorher. Da gibt es auch so 3 Monatskurse in Hamburg am Bernhard-Nocht-Institut zum Beispiel oder auch in der Charité gibt es sowas in Deutschland. Für MTAs bieten wir selber bei uns hier am Institut Kurse an in Parasitologie, also Blutparasiten und Stuhlparasiten, dass man einfach Dinge, die man beim Arbeiten hier in den Laboren, womit man einfach nicht so oft konfrontiert ist wie Stuhlparasiten, dass man die sich wieder in Erinnerung ruft, mal wieder holt und sich mal wieder im Mikroskop ansieht.
Wie ist das denn für Sie persönlich, so weit von zu Hause weg zu sein? Haben Sie Heimweh?
Wenn ich vor Ort bin, habe ich eigentlich nie Heimweh. Da lebe ich ganz in der Umgebung, wo ich halt jetzt bin. Ich finde, der schwierigste Moment ist immer das Abschied nehmen, wenn man auf Einsatz geht. Da geht man ja doch so ein bisschen ins Ungewisse, weiß nicht so richtig, was erwartet einen vor Ort, wie sind die Gegebenheiten, wie sind die Kollegen, mit denen ich dann arbeite. Aber wenn ich dann mal vor Ort bin, dann finde ich das eigentlich immer spannend und interessant. Heutzutage ist es ja überhaupt kein Problem mehr, mit seinen Lieben auch wirklich in Kontakt zu bleiben. Also spätestens seit Smartphones und den ganzen Apps, die man da drauf hat, ist es super easy, dass man in gutem Kontakt bleibt.
Was ist denn für Sie persönlich besonders bereichernd daran, an solchen Einsätzen teilzunehmen?
Ach, ich finde eigentlich Reisen immer sehr bereichernd. Man lernt viel über die anderen Kulturen. Man sieht, wie andere Menschen sich organisieren und wie einfach das Leben auch sein kann. Ich finde es total spannend, dass wir, also abseits von den ganzen materiellen Dingen, an die wir gewöhnt sind und die wir so haben, die wir auch glauben, um uns zu brauchen, dass man dann auch sieht, dass es mit ganz, ganz wenig genauso geht. Und im Grunde geht es den Menschen in der Afar-Region in Äthiopien genauso wie unseren Familien hier immer um das Gleiche. Man braucht ein bisschen Sicherheit, dass es einem selber und seinen Lieben gut geht und man möchte die Familie um sich versammelt haben. Man braucht was zu essen jeden Tag und vielleicht so ein bisschen Kleingeld oder Geld, damit man sich auch die nächsten Tage vorstellen oder überleben kann. Aber im Grunde geht es in Afrika im einfachsten Setting um genau das Gleiche, wie es auch bei uns geht. Außer, dass wir halt unsere Häuser im Hintergrund haben, die vollgestopft sind bis oben hin und die Menschen dort in so kleinen Hütten leben mit den Kleidern, die sie am Leib tragen und kaum mehr. Und trotzdem sind wir alles Menschen und kommen von dem Gleichen und gehen ins gleiche Ding wieder, was auch immer das sein mag, je nach Religion, woran man glaubt. Aber es ist wirklich spannend, dass man mit ganz wenig genauso überleben kann, wie mit dem vielen, das wir hier haben. Also ich finde einfach, alle Reisen sind bereichernd und man nimmt immer etwas mit für sein persönliches Leben hier und kann sich dann vielleicht auch ein Beispiel an anderen nehmen.
Hat sie das verändert? Also persönlich, hat das irgendwie jetzt Einfluss auf ihre Persönlichkeit, wie sie selbst sich empfinden?
Ich glaube, das ist für einen selber eine schwierige Frage, weil man das wahrscheinlich nicht so gut beantworten kann, ob man sich dadurch verändert hat. In einem gewissen Sinn bestimmt. Also einfach, dass man manche Dinge nicht mehr für so wichtig nimmt im Leben, die man vielleicht vorher für ganz wichtig angesehen hat. Bei mir persönlich habe ich aber auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen den Schalter umlegen kann mittlerweile. Durch die vielen Reisen oder das immer mal wieder vor Ort sein, habe ich so das Gefühl, ich bin hierzulande so die europäische Walli und hier habe ich eben genauso mein Haus. Meinen Kindern geht es um die gleichen materiellen, mir natürlich auch, um die gleichen materiellen Dinge wie ihren Freundinnen und allen anderen. Aber wenn ich dann vor Ort bin, dann kann ich auch auf so einen ganz einfachen Modus umschalten und finde es dann auch echt angenehm, wenn man sich keine Sorgen machen muss, ob das T-Shirt, das man jetzt anzieht, einen Fleck vorne hat oder dass man sich nicht überlegen muss, welche Farbe von Schuhen ziehe ich denn heute an, damit es halbwegs zusammenpasst, sondern wenn man einfach das nimmt, was da ist und keiner fragt drum. Es ist allen egal, ob man jetzt barfuß geht, in Flipflops oder in irgendwelchen anderen Schuhen. Also ich glaube nicht, dass es mich nach außen hin verändert hat, aber innen drinnen auf jeden Fall.
Hat das Ihren Blick auf den Beruf verändert oder die Art, wie Sie jetzt als MTA in Deutschland arbeiten?
Auf jeden Fall, aber eher deshalb, weil ich immer wieder in diesem Umfeld arbeite. Wenn ich jetzt zu meinen Kollegen im benachbarten Krankenhaus gehe und dort im Labor Blutproben für meine Parasitenkurse hole, dann kann ich schon verstehen, dass die einfach ganz andere Alltagsprobleme im Labor haben. Da geht es eben um Qualitätskontrolle, um die ganze Sicherheit, um die Rillyback-Software, um diese ganzen Automatisierungsprobleme und nicht so sehr drum, ob das Mikroskop jetzt perfekt eingestellt ist oder ob man damit richtig gut arbeiten kann, weil das eben nur ein kleiner Randbereich der restlichen Laborarbeit ist. Man hat dann so ein bisschen zwei verschiedene Blickwinkel auf die Arbeit hier und auf die Arbeit in einfachen Laboren vor Ort.
Sie haben jetzt eben gesagt, im Moment machen Sie solche längeren Einsätze nicht mehr. Wie sehen denn Ihre Pläne in der Hinsicht aus? Also gibt es noch Länder, Regionen, die Sie interessieren würden oder würden Sie sagen, das liegt hinter mir?
Nee, das sage ich auf keinen Fall. Im Gegenteil, ich freue mich schon eher wieder auf die Zeit, wenn ich wieder ein bisschen mehr reisen kann. Aus meiner Familiengeschichte ist es so, dass ich die letzten Jahre weniger gereist bin, weil ich auch selber dann zwei Kinder bekommen habe. Und die natürlich, solange die klein sind, ist auch der Wunsch zu reisen relativ gering. Außerdem kam dann ja die Corona-Pandemie, dann gab es sowieso relativ wenig Projekte oder Reisen. Mittlerweile sind meine Kinder 10 und 12 Jahre alt und jetzt kann ich es mir wieder gut vorstellen, bald oder zumindest in ein paar Jahren wieder auf Einsätze zu gehen. Wie gesagt, so Kurzreisen waren ja auch in der Zwischenzeit jetzt möglich. Also 2 Wochen mal ein Labor zu besuchen, das war schon möglich. Aber ich freue mich jetzt eigentlich schon auf die Zeit, wenn ich auch wieder länger vor Ort sein kann.
Und wohin soll es da gehen?
Ich habe jetzt eigentlich kein Land, das ich besonders bevorzugen würde, beziehungsweise auch kein Land, das ich ausschließe, außer vielleicht, das ist auch wahrscheinlich meinen Kindern geschuldet, in die richtigen Kriegsgebiete würde ich im Moment nicht reisen. Also es gab letztes Jahr die Anfrage vom Deutschen Roten Kreuz für einen Einsatz im Gazastreifen. Da habe ich jetzt tatsächlich gesagt, nein, das ist mir im Moment zu heiß, da würde ich jetzt nicht hinreisen. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich da sehr offen. Also ich würde wahnsinnig gern mal ein lateinamerikanisches Land bereisen und dort ein Projekt im Rahmen von meiner Arbeit machen, aber auch jedes afrikanische Land. Also ich war seit der Zeit mit Ärzte ohne Grenzen eher dann in Westafrika unterwegs und habe auch das lieb gewonnen. Also Sierra Leone, Liberia, Ghana, Nigeria, egal. Eigentlich bin ich da sehr offen.
Jetzt haben Sie schon sehr viel Erfahrung in diesem Bereich und jetzt hören bestimmt junge Kolleginnen und Kollegen zu, die sagen, das finde ich total spannend, da habe ich auch Lust drauf. Was raten Sie denen, was wären die ersten Schritte, wenn man das mal machen möchte?
Bei den meisten Organisationen, mit denen man dann ein bisschen länger vor Ort ist, das sind im Grunde Ärzte ohne Grenzen und das Deutsche Rote Kreuz, die mir da einfallen. Da ist es so, dass man auf jeden Fall Berufserfahrung haben sollte, bevor man diesen Schritt macht. Also 2 Jahre Berufserfahrung fände ich das Minimum und ist auch Voraussetzung. Also Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel würde jetzt Leute ohne Berufserfahrung überhaupt nicht nehmen. Ansonsten Bereitschaft und keine Scheu, jetzt eine andere Sprache zu lernen oder zu sprechen, ist auf jeden Fall auch etwas, was von Vorteil ist. Wobei auch da ist es so, bei Ärzte ohne Grenzen, Englisch ist Voraussetzung und jede weitere Fremdsprache, die man spricht, sind gut, aber sind nicht unbedingt Voraussetzung. Und ansonsten ist einfach Flexibilität und Kreativität gefragt. Ansonsten gibt es keine formalen Anforderungen, die es zu erfüllen gibt.
Gibt es sowas, wo man sagen kann, na, also Leute, die so und so sind, die sollten es vielleicht lieber nicht machen, auch wenn sie Lust dazu haben?
Naja, also Menschen, die jetzt kein Interesse dran haben, anderen Leuten was beizubringen. Das ist vielleicht so ein Ding, das immer Teil der Projekte ist, dass man wirklich Wissen weitergibt, den Willen haben muss, auch wirklich Wissen zu vermitteln. Wenn man jetzt hinkommt und einfach nur sein Ding machen möchte, das ist vielleicht nicht so ratsam. Man muss auf jeden Fall auf die Leute vor Ort eingehen, mit denen ins Gespräch kommen, ein bisschen Vertrauen aufbauen und dann einfach Dinge dalassen. Aber dass es für irgendjemand jetzt gar nicht ratsam ist, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, wenn man den Wunsch hat, in anderen Ländern zu arbeiten, dann hat man sowieso automatisch Neugierde und das Interesse, dass man das auch gut macht.
Vielen Dank, Waltraud Seitz, für diese Einblicke in Ihre Erfahrungen bei Ärzte ohne Grenzen und anderen Organisationen, mit denen auch medizinische Technologinnen und Technologen im Ausland helfen können. Wenn Sie Interesse daran haben, sich zu diesem Thema weiter zu informieren, wir haben in den Shownotes einige interessante Webseiten verlinkt, wo Sie sich über das Thema weiter informieren können. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihr Feedback zu unserem Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter, abonnieren Sie uns in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl und geben Sie uns gerne 5 Sterne für unseren Podcast. Und wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder sich ganz generell mit uns austauschen möchten, dann schreiben Sie uns einfach. Die Adresse ist podcast@mtdialog.de.